Viele Menschen leben so ihr Leben und wenn ihr Leben dann so mal zu Ende geht, blicken sie zurück und müssen feststellen, dass sie im Grunde keine Spuren hinterlassen haben. Da ist nichts, worauf die Generation, die nach ihnen kommt, aufbauen kann. Auf der anderen Seite sehen wir Menschen, bei denen genau das Gegenteil zutrifft. Menschen, die in ihrem Leben so viel bewirkt haben, die Spuren hinterlassen haben, an die man noch lange nach ihrem Tode denkt. Und wenn wir es schaffen, auf solche Menschen zu schauen, die Positives hinterlassen haben, dann lohnt es sich, das Leben dieser Menschen anzuschauen. Wenn wir heute das Seminar beginnen, vom Schatten zum Licht, Geschichten oder Geschichte der Reformation, dann wollen wir uns mit eben solchen Menschen beschäftigen. Menschen, die besonders waren. Warum besonders? Sie waren besonders, weil sie den Mut hatten, aufzustehen, in der es nicht leicht war, aufzustehen und seine Meinung zu sagen und von der Mehrheitsmeinung abzuweichen. Und ich glaube, im Grunde hat sich das nicht geändert. Nun, wir sind nicht mehr im finsteren Mittelalter, dafür dürfen wir Gott dankbar sein. Aber im Grunde braucht es heute genauso wie damals Menschen, die bereit sind, für das, was wahr und gerecht ist und gut ist, aufzustehen, ihre Stimme zu erheben, auch dann, wenn das, was sie zu sagen haben, der Mehrheitsmeinung widerspricht. Das zu tun erfordert Rückgrat, Charakterstärke. Und wenn wir uns jetzt in diesem Seminar mit solchen Menschen beschäftigen, dann sehen wir genau solche Menschen mit einem tiefen Glauben, einer Liebe zu Gott. Die sind nicht gegen den Strom geschwommen, weil ihnen das so viel Spaß macht. Das waren noch nicht ewige Querulanten, die einfach mal ein bisschen Abwechslung brauchten. Das waren noch nicht Fanatiker, die irgendwo in ihrem Denken abgedreht waren. Das waren ausgewogene, charakterstarke Menschen, die aber in ihrem Umfeld, in ihrer Gesellschaft Dinge wahrgenommen haben, die dem Wort Gottes widersprachen. Und das waren Menschen, die den Mut hatten, nicht still sitzen zu bleiben, sondern ihre Stimme zu erheben. Und ich glaube, davon können wir lernen. Und das werden wir bei jedem der Reformatoren, die wir uns anschauen, lernen, damit wir überhaupt erstmal verstehen, warum es eine Reformation braucht, müssen wir an den Anfang der christlichen Gemeinde zurückgehen. Und wenn ich meine Bibel aufschlage und in die Apostelgeschichte gehe, dann finde ich dort eine Beschreibung der Urgemeinde. Die Urgemeinde, das waren die Gläubigen, die mit Jesus umhergezogen sind. Das waren die, die Jesus ausgebildet hat. Das waren die, die nach Pfingsten, davor oder kurz danach, die Botschaft von Jesus Christus angenommen haben. Und die werden mit folgenden Worten beschrieben. Apostelgeschichte 2, Verse 42, 46 und 47. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und sie waren täglich einmütig im Tempel, beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wenn wir uns diese frühe Gemeinde anschauen, und ich glaube, das ist so ein Ideal, was Gott uns hier vor Augen stellt in der Apostelgeschichte, dann sehen wir, dass sie beständig in der Lehre der Apostel blieben. Und wir sehen, dass das Wort Gottes ganz normal in die Hand eines jeden Gläubigen gehörte. Das war nichts, was nur einer geistlichen Elite vorbehalten war, sondern sie kamen zusammen, jung und alt und alles dazwischen. Und sie studierten miteinander Gottes Wort. Es gab damals keine Trennung zwischen einem Klerus und den Laien. Natürlich, es gab die Apostel. Sie hatten eine besondere Aufgabe. Sie hatten vielleicht auch eine besondere Vollmacht von Gott bekommen. Aber im Grunde waren sie Mitgläubige. Auf jeden Fall haben sie sich so verhalten. Diese Gläubigen, die haben Gottes Wort studiert. Sie haben sich getroffen in den Häusern, nicht in den Kirchen, die gab es damals nicht. Es gab die ersten drei Jahrhunderte der Kirchengeschichte keine Kirchengebäude. Erst als die Kirche zur Staatskirche wurde, begann man große Kathedralen zu bauen. Und das Treffen in den Häusern, das wurde immer weniger, bis es dann ganz abgeschafft wurde. Aber die frühe Gemeinde, sie traf sich in den Häusern, um Gottes Wort zu studieren. Sie beteten miteinander, sie hatten Gemeinschaft miteinander und sie verkündigten das Wort. Und was mich fasziniert ist, jeder gläubige Mensch, jeder Nachfolger Jesu fühlte sich von Gott berufen, diese Botschaft, die ihn so verändert hat, weiterzugeben. Die Gemeinde betrachtete sich, und Paulus drückt das aus, als ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Das ist das, was Gemeinde ausmacht. Was macht Gemeinde aus? Ist es das Kirchengebäude? Nein. Ist es das Liederbuch? Auch nicht. Was ist das Merkmal, das Gemeinde ausmacht? Es ist die Wahrheit. Es ist das Wort Gottes. In dem Maße, in dem Gottes Gemeinde diesem Wort folgt, ist sie Gemeinde. Es ist Gottes Gemeinde. Und in dem Maße, in dem Gottes Gemeinde, Gemeinde, Kirche, wie auch immer wir das ausdrücken, sich von der Wahrheit entfernt, hört sie auf, Gemeinde zu sein. Die Wahrheit, das ist das Merkmal, was Gemeinde ausmacht. Und die ersten Christen haben das Evangelium in der damals bekannten Welt verkündigt. Sie sind bis in die letzten Ecken dieser Welt gekommen, soweit sie bekannt war. Sie sind bis nach Indien, bis China vorgedrungen und haben das Evangelium verkündigt. Was mich fasziniert, und wir brauchen diesen Vergleich, damit wir den Kontrast sehen, den es im Mittelalter gab. Sie sind nicht umhergezogen und haben Bomben gelegt und haben versucht, mit Gewalt ihre Botschaft an den Mann zu bringen. Sondern sie hatten eine Botschaft des Friedens. Sie hatten dieses ewige Evangelium, sie wollten damit die Herzen gewinnen, aber nicht Königreiche stürzen. Und das ist wichtig. Die ersten Christen hatten nicht die Absicht, eine Revolution anzuzetteln, Könige von ihrem Thron zu entheben, die Gesellschaftsordnung über den Haufen zu werfen. Sie waren keine Revolutionäre. Jesus hatte einmal gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und als man Jesus zum König machen wollte, hat er sich dagegen gewehrt, weil er eben nicht mit irdischen Mitteln, nicht mit Gewalt, nicht mit Armeen sein Reich ausdehnen wollte, sondern mit der Botschaft der Liebe. Und so predigten die ersten Christen das Evangelium. Aber Paulus, der Apostel Paulus, er war Realist genug, um zu wissen, dass auch andere Zeiten kommen würden. Und er hat einmal die Ältesten von Ephesus zusammengerufen. Wir lesen davon in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, die Verse 39 und 40. Und er hat ihnen auf seiner Abschiedsreise, auf seinem letzten Weg nach Jerusalem, wo er wusste, dort werde ich gefangen genommen werden, und er wusste, er trifft diese Menschen, die ihm so ans Herz gewachsen sind, diese Leiter, diese Säulen der Gemeinde Ephesus, ein letztes Mal. Und er gibt ihnen eine Botschaft mit. Er sagt ihnen vieles in diesen letzten Worten. Aber das ist wohl das, was ihm am meisten am Herzen lag und was ihn am meisten beunruhigt hat. Er sagte, denn ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Das heißt, Paulus beschreibt hier den Gläubigen, dass eine schwierige Zeit kommen wird. Er sagt, es gibt zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist von außen. Wie beschreibt er das hier? Er sagt, es werden reißende Wölfe zu euch kommen. Die werden die Herde nicht verschonen. Das ist eine Gefahr von außen. Das ist Verfolgung. Das heißt, Paulus sagt ihnen, es wird eine Zeit kommen und sie ist nicht mehr weit fern. Und Paulus war selber kurz davor gefangen genommen und um seines Glaubens willen zu sterben. Er sagt, es wird eine Verfolgung losbrechen. Die wird von außerhalb der Gemeinde kommen. Aber ich glaube, diese Verfolgung hat ihm nicht so viel Sorge gemacht, wie das Zweite, was er sagte. Er sagte, aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren. Und sie werden Jünger an sich zu ziehen. Denn er wusste ganz genau, die Gefahr, die von innen kommt, ist gefährlicher als die Gefahr, die von außen kommt. Und so hat er sie gewarnt. Und er bringt das sehr markant auf den Punkt im Galaterbrief. Er schrieb den Galatern, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist als das, was wir gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein anderes Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Jetzt, das sind harte Worte von Paulus. aber wusste ganz genau, dass es kein anderes Evangelium gibt. Es wurden zwar auch schon in seiner Zeit verschiedene Varianten dieses Evangeliums verkündigt, aber Paulus sagte ganz klar, das ist kein Evangelium mehr, das ist Irrlehre. Das heißt, was wir brauchen heute, ist einen Glauben, der diesem ewigen Evangelium entspricht. Und Gott hat uns eine Verheißung gegeben. Er wusste ganz genau, dass nach dieser Zeit der Urchristenheit eine schwierige Zeit kommen wird. Probleme von außen, Probleme von innen. Ein Abweichen von dieser Botschaft der Bibel. Aber Gott hat uns eine Verheißung gegeben. Als Gott dem Apostel Johannes die Offenbarung gab, ließ er ihn schauen bis an das Ende der Zeit, bis in die Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommt. Und da fand er etwas wieder, was über viele Jahrhunderte verschollen war, nämlich das ewige Evangelium. Dieses Evangelium, von dem Paulus sprach, von dem er sagte, wenn euch jemand eine andere Botschaft bringt, ein anderes Evangelium, der sei verflucht. Nun, das sind harte Worte, aber warum drückt Paulus sich so hart aus? Ganz einfach, weil ein anderes Evangelium als das, was Jesus Christus gepredigt hat, was die Apostel gepredigt haben, weil ein anderes Evangelium Menschen niemals zum Heil führen kann. Und Paulus hatte eine Liebe für Menschen. Nichts wünschte sich Paulus sehnlicher, als dass die Menschen, denen er predigte, eines Tages im Reich Gottes sein würden. Und er wusste, es wird Leute geben, die werden euch eine falsche Medizin verabreichen, die in Wirklichkeit getarntes Gift ist. Anderes Evangelium. Sieht gut aus, ist aber tödlich. Und darum ist er hier so deutlich. Aber Johannes schaut in die Zukunft und er sieht in der Zeit vor der Wiederkunft Jesu, dass eine Botschaft verkündigt wird. So lesen wir hier in Offenbarung 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte was zu verkündigen? Ein ewiges Evangelium. Da haben wir es wieder. Und wo verkündigt er es? In irgendeinem Hinterhof? Nein. Was lesen wir hier? Er hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Denen, die auf Erden wohnen. Alle Nationen, Stämmen und Sprachen und Völkern. Das heißt, Johannes sieht dieses ewige Evangelium, diese klare, einfache Botschaft der Bibel. Die Botschaft der Erlösung durch Jesus Christus. Er sieht sie am Anfang natürlich, so wie Jesus sie seiner Gemeinde gegeben hat. Er sieht schwierige Zeiten kommen, in der diese Botschaft verschüttet sein würde. Aber er sieht am Ende der Zeit das Ergebnis einer Reformation. Und damit sind wir beim Thema. Er sieht eine Reformation, die zu diesem Evangelium zurückführt. Das, was Paulus seinen lieben Brüdern und Schwestern mitgegeben hat, hat sich genauso erfüllt. Die Jahrhunderte, die Jahrzehnte und Jahrhunderte, müssen wir sagen, die dieser Zeit folgten, waren geprägt von schwerster Verfolgung. Die Christen im Römischen Reich, die wussten, warum sie Christen waren. In der Zeit wurde niemand Christ, weil es gerade populär war. Es wurde auch niemand Christ, weil man dadurch gute Stellungen bekam oder besser verdiente. Es wurde auch niemand Christ, weil es der leichteste Weg war. Wer damals Christ wurde, der wusste wirklich, warum er Christ war. Die Christen wurden in der Zeit des Römischen Reiches so bitter verfolgt, wie viele von ihnen, viele. Und wir wissen heute nicht, wie viele, aber es müssen Millionen gewesen sein. Sehr viele Christen haben für ihren Glauben mit ihrem Blut bezahlt. Aber, und das ist das Wichtige, sie hatten in dieser Zeit immer noch das reine Evangelium. Sie hatten immer noch die Botschaft, die ihnen Jesus Christus mit auf den Weg gegeben hatte. Und solange sie diese Botschaft hatten, konnte keine Verfolgung die Gemeinde ausrotten. Ein Historiker sagte einmal sehr treffend, das Blut der Märtyrer wurde zum Samen des Evangeliums. Das heißt, dort, wo 10 niedergemäht wurden um ihres Glaubens willen, standen 20 andere auf, die beeindruckt waren von diesem Mut und der Reinheit ihres Glaubens. Das war eine schwierige Zeit. Aber das war nicht die Zeit, vor der sich Paulus am meisten fürchtete. Dann kam das Jahr 313. Es war der Höhepunkt der Verfolgung und gleichzeitig der Wendepunkt. 313, das Jahr, in dem Kaiser Konstantin ein Toleranzedikt erließ, das Toleranzedikt von Mailand, das freie Religionsausübung versprach. Denn er versprach sich davon, dass er diese beiden Religionen, die jetzt sehr dominant waren im Römischen Reich, nämlich die heidnischen Sonnenanbeter und das Christentum, irgendwie zusammenbringt. Die Jahre danach erzählen die Geschichte davon, wie die Kirche zur Staatskirche wurde. Und das war der Anfang vom Ende des reinen Evangeliums in ihrer Mitte. Denn je mehr politische Macht sie bekamen, desto mehr haben sie sich von der Botschaft der Bibel entfernt. Und dann brach die Zeit des finsteren Mittelalters an. Es war die Zeit, die Bibel war verboten, nur Gelehrte hatten Zugang zur Bibel. Es gab sehr wenige Kopien der Bibel. Und diejenigen, die sich dennoch sagten, wir möchten aber an der Botschaft, an dieser Botschaft festhalten, die wurden bis aufs Blut verfolgt. Historiker schätzen, dass in der Zeit des Mittelalters, und die Schätzungen gehen etwas auseinander, aber man sagt so zwischen 50 und 100 Millionen Menschen um ihres Glaubens willen getötet wurden. Das sind so die Schätzungen für diese Zeit. Es war eine schlimme Zeit. Eine Bibel zu besitzen war ein Verbrechen. Also für das, was wir heute Abend tun, nämlich Gottes Wort studieren, wären wir, sagen wir mal, vor 500, 600 Jahren auf dem Scheiterhaufen gelandet. Das war ein Verbrechen in der damaligen Zeit. Auch wenn sie wenige waren, gab es dennoch Christen, die an Gottes Wort festgehalten haben. Oft mussten sie es im Geheimen tun, oft mussten sie wirklich in die entlegenen Ecken dieser Erde ziehen, um einigermaßen unbeharrlich ihren Glauben leben zu können. Aber viele von denen, die es taten, wurden gefasst und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Nicht von irgendjemandem, nicht von irgendeinem bösen heidnischen König, der von außerhalb kam, sondern von der Kirche. Das heißt, die Kirche des Mittelalters hatte sich so weit von der Botschaft des Evangeliums entfernt, dass sie sich anmaßte, alle die, die nicht nach ihrer Pfeife tanzten, mit dem Tode zu bestrafen. Jetzt haben wir den Kontext, der uns deutlich macht, warum es eine Reformation brauchte. Denn in all diesen Jahrhunderten gab es immer Menschen, die eine Sehnsucht hatten, eine Sehnsucht zurückzugehen zu dieser einfachen, alten Botschaft der Bibel. Und überall gab es Menschen, die studierten und die versuchten, die Kirche zu reformieren, aber es war nicht sehr erfolgreich, weil diese Kirche war nicht zu reformieren. Einer dieser Männer war John Wycliffe. Und damit sind wir bei dem Thema des heutigen Abends. John Wycliffe, er lebte im 13. Jahrhundert. Er lebt in England. Und er wird genannt der Morgenstern der Reformation. Der Morgenstern, weil er so der erste Reformator war, der nach der dunkelsten Stunde, nach der Mitternacht des Mittelalters, begann, die Bibel aufs Neue zu entdecken und den Menschen die Bibel in die Hand zu geben. Was war er für ein Mensch? Er war ein junger Mann, der eine sehr gute Ausbildung genoss. Das heißt, er stammte nicht aus der ärmsten Schicht. Er genoss wirklich eine gute Ausbildung. Er studierte Philosophie, er studierte Theologie, Kirchenrecht, Zivilrecht. Und er war ein brillanter junger Mann, der sich schon sehr schnell Respekt und Ansehen verschaffte, weil die Menschen seinen Charakter sahen, seinen aufrichtigen Glauben und seine intellektuelle Brillanz. Und das verschaffte ihm wirklich viele, 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 viele Bewunderer. Und er fing in dieser Zeit an, die Bibel zu studieren. Und ich habe vorhin schon gesagt, die Bibel war damals dem normalen Volk nicht zugänglich. In der damaligen Zeit wurden die Gottesdienste auf Lateinisch abgehalten. Und die Bibel gab es eben auch nur in diesen Sprachen, mit ganz wenigen Ausnahmen. Es gab in Böhmen schon eine Bibelübersetzung und die Waldenser hatten schon eine, aber die meisten Menschen in Europa hatten keine Bibelübersetzung. Es gab andere Teile der Welt, da gab es das noch. Wir wissen, dass zum Beispiel der Apostel Thomas bis nach Indien kam und dort das Evangelium verkündigt hat. Und dort hatten sie noch sehr lange, viele Jahrhunderte die Bibel. Wir wissen, dass die Christen auch bis nach Äthiopien kamen und sie hatten dort auch noch die Bibel. Aber was Europa betraf, war es wirklich eine Zeit der Finsternis. Und nur die Gelehrten, die diese alten Sprachen studiert haben, hatten Zugang. Und er machte sich an die Arbeit, die Bibel zu studieren. Und er war begeistert und gepackt von diesem Wort, von diesem guten, alten, ewigen Evangelium. Das heißt, Gott hat aufgepasst, dass sein Wort nicht völlig zerstört wurde. Gott hat aufgepasst, dass es immer noch einige Kopien gab der Heiligen Schrift, die die Menschen studiert hatten. Und John Wycliffe fing an, dieses Wort zu studieren. Und er entdeckte dort einige Dinge, die ihn beunruhigten. Der Kontrast, den er entdeckte zwischen dem Christentum der Bibel und dem, was er in der Kirche des Mittelalters sah, der wurde in seinem Denken größer und größer. Die Kirche behauptete zum Beispiel damals, dass sie das Recht hat, über die Staaten dieser Welt zu herrschen. Ich habe vorhin gesagt, die frühen Christen haben das Evangelium nicht mit Gewalt und Politik und Intrigen und Militär weitergetragen. Sie wussten, dass Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer im Neuen Testament hat jemals nach weltlicher Macht gestrebt? War es Jesus? Als sie ihn einmal zum König machen wollten, hat er sich sehr deutlich dagegen verwahrt. War es Petrus? Paulus? Keiner von ihnen. Keiner von ihnen hat weltliche Macht angestrebt. Und John Wycliffe sah diesen Kontrast. Und John Wycliffe war nicht nur ein Mann, der äußerst intellektuell brillant war. Er war auch ein Mann, der den Mut hatte, das auszusprechen, was er erkannt hat. Und er zögerte nicht lang. Und er, dadurch, dass er einer der führenden Denker Englands war, gehörte er schon bald zum Umfeld des Königshauses in England. Und er sprach auch mit dem Königshaus über seine Ansichten. Und er brachte den König dazu, die Tributzahlungen, die der Papst von jedem Königreich erwartete, abzuschaffen. Weil er sagte, die Kirche hat nicht das Recht. Die Kirche hat nicht das Recht zu erwarten, dass die Staaten sich unterordnen und Tributzahlungen entrichten. Das war das eine, was er entdeckte. Das zweite war, Sie müssen sich vorstellen, die Zeit von damals war eine fürchterliche Zeit, denn es gab eine Plage, die schlimmer war als eine Heuschreckenplage. Und diese Plage bestand in den sogenannten Bettelmönchen. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, was das für Gesellen waren, die Bettelmönche. Das waren Menschen, die Unwissenheit der Menschen ausnutzten und ihnen sagte, also wenn du Vergebung für deine Sünden haben möchtest, dann musst du mir Geld geben, unserem Mönchsorden. Dann bekommst du Vergebung für deine Schuld. Und diese Bettelmönche waren Menschen, die wollten nicht gerne arbeiten. Sie zogen durchs Land und sie nahmen den Menschen das Geld aus der Tasche, förmlich aus der Tasche. Und das Geld, was eigentlich für die Armen da sein sollte, in Form von Almosen, das haben sie alles in ihre Kanäle gelenkt, sodass nichts mehr übrig war. Und sie haben ein recht staatliches Leben geführt. Das heißt, wenig Arbeit, viel Geld, das war für die damalige Zeit ein lukrativer Job. Und sie haben dafür gesorgt, dass sie immer mehr Mönche hatten. Denn je mehr Mönche sie hatten, desto mehr Geld floss hinein in die Kassen der Mönchsorden. Die Auswirkungen, die waren furchtbar. Die Armut der Armen wurde immer größer, weil sie gaben wirklich ihr Letztes, um irgendwie Sündenvergebung zu haben. Es war eine Last für die Wirtschaft, denn die Mönche haben das Geld nicht sinnvoll eingesetzt, sondern nur verprasst. Es war eine Last für die Bildung, denn die Mönche haben an den Universitäten sehr stark ihre Nachwuchsförderung betrieben. Sie wollten Nachwuchs haben für ihre Orden und haben dort unter den Studenten Leute gesucht, die genauso ungern arbeiteten wie sie, um sie dann dazu zu verleiten, ihrem Orden beizutreten. Und die Eltern, die ihre Kinder auf die Universitäten schickten, hatten eine Angst, eine große Angst, nämlich dass ihre Sprösslinge unter den Einfluss dieser verderblichen Mönchsorden geraten. Und viele Eltern haben sich geweigert, ihre Kinder auf die Universitäten zu schicken. Das heißt, diese Plage sorgte dafür, dass die Bildung im Land, das Bildungsniveau immer weiter runterging. Und sie sorgte für zerstörte Familien. Es gab so manche Familie, so manche Eltern, die zerbrochen waren, weil ihre Söhne ihnen den Rücken gekehrt haben. Und die Mönche haben ihnen gesagt, das ist eigentlich überhaupt kein Problem, du folgst ja Gott, dann musst du dich nicht mehr um deine Eltern kümmern. Das erinnert mich an ein Wort, das Jesus einmal den Pharisäern sagte. Wir werden später nochmal darauf zurückkommen. Denn sie hatten den Menschen das Gleiche gesagt. Nämlich, wenn du dein Geld uns vermachst, dann bist du deinen Eltern nichts mehr schuldig. Du musst sie nicht mehr versorgen. Und das sind Dinge, die ein John Wycliffe las. Aber er las noch mehr. Er las aus der Bibel, wodurch ein Mensch Vergebung bekommt. wodurch ein Mensch Vergebung bekommt. Und er las dort, du musst zu keinem Mönch gehen, du musst dir keinen Ablass kaufen, du musst nicht einmal eine Ohrenbeichte durchführen. Nichts von dem finden wir in der Bibel. Und John Wycliffe las diese Dinge und er kam aus dem Staunen nicht raus. Und dort las er zum Beispiel, es gibt ja nun sehr viele Aussagen in der Bibel über Vergebung, diese klare, einfache Aussage, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und der Kontext dieser Aussage macht deutlich, nicht einem Priester bekennen, nicht einem Menschen bekennen, sondern Gott. Wenn wir Gott unsere Sünden bekennen, so ist er, das ist Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und sobald John Wycliffe diese Botschaft entdeckte, fing er an, den Menschen das zu erklären, und zwar in ihrer Sprache, nicht auf Latein, in ihrer Sprache. Und dann entdeckte er dort diese Geschichte in der Apostelgeschichte, als ein Zauberer namens Simon Petrus Geld anbot, damit er den Heiligen Geist anderen genauso geben kann, wie er das von Petrus gesehen hat. Und Petrus sagte zu ihm, dass du verdammt werdest mitsamt deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Er sagt ihm, du sollst verdammt sein mit deinem Geld, weil du glaubst, dass Gottes Gnade mit Geld erkauft werden kann. Und er las das, er verglich das mit der Praxis der Bettelmönche, die den Segen der Kirche für ordentlich Geld angeboten haben. Und er ging zu den Menschen und sagt, geht direkt zu Gott. Ihr braucht nicht einen Cent für eure Vergebung ausgeben. Der Preis ist bezahlt. Den hat nämlich Jesus Christus am Kreuz bezahlt. Und er predigte den Menschen den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus, der heute bereit ist, ihre Schuld zu vergeben, wenn sie direkt zu ihm kommen. Und er las in Jesaja, dass Gott sagt, Mensch, ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Kehre dich zu mir, nicht zu einer Institution, nicht zu einem anderen Menschen. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. John Wycliffe entdeckte eine Wahrheit, die, wenn wir die Bibel lesen, das Selbstverständlichste ist, was wir dort entdecken können. Nämlich, dass durch Jesus Christus jeder Mensch direkten Zugang zu Gott hat. Und diese Botschaft brachte er den Menschen. Er schrieb Traktate gegen die Bettelmönche. Und das Volk, das wirklich litt unter dieser Plage, aber in seiner Unwissenheit nicht wusste, was sie damit machen sollten, sie waren halt gehorsam, weil sie Vergebung haben wollten, das Volk las diese Traktate. Sie lasen diese Bibeltexte in ihrer Sprache. Und immer weniger waren bereit, diesen Bettelmönchen auch nur einen Groschen in die Tasche zu geben. Und diese Botschaft verbreitete sich in ganz England. Aber John Wycliffe war gar nicht damit zufrieden, dass er selber ein paar Traktate schrieb und predigte. Er dachte sich, wir brauchen viele Prediger, die genau wie die Bettelmönche durch die Landen ziehen. Nicht um den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern um ihnen das Evangelium von der freien Gnade Gottes zu verkündigen. Und so scharte er eine gute Anzahl von Menschen um sich, von Männern, von Predigern, die die Botschaft von Jesus Christus liebten und die hinausgingen. Sie gingen in die Städte, sie gingen in die Dörfer, sie gingen zu den Armen, sie gingen zu den Reichen, zu den Kranken, zu den Gesunden und verkündigten ihnen die Botschaft von Jesus Christus. Ha. Die Bettelmönche merkten das ganz, ganz schnell daran, dass ihre Geldbeutel immer leichter wurden. Es waren immer weniger Menschen, die bereit waren, sich die Vergebung bei ihnen zu kaufen, weil sie wussten, dass sie eine bessere Adresse dafür hatten. Die Kirche des Mittelalters wollte dem natürlich nicht lange zuschauen. Denn das, was Wycliffe predigte, das ging an die Wurzel ihrer Macht. Hier ging es um Macht. Es ging an die Wurzel ihrer Macht. Und so versuchte sie Einfluss zu üben auf den König von England. Und es wurden verschiedene sogenannte Bullen erlassen. Das sind so päpstliche Erlasse, die so erwartete das Papsttum sofort umgesetzt werden mussten. Und Wycliffe wurde als ein Ketzer verurteilt. Es wurde gefordert, dass er den Flammen übergeben wird. Aber Wycliffe hatte in England schon eine ganze Menge von Freunden. Er wurde vom König berufen, der Pfarrer zu werden, der Kirche in Lutterworth. Das war eine einflussreiche Kirche, in England. Später wurde er berufen zum Professor für Theologie in Oxford. Er war also wirklich ein einflussreicher Mann. Aber er hat, wenn er dort Vorlesungen gehalten hat, hat er nicht nur Theorie, langweilige Vorträge gehalten. Das waren für ihn richtige Evangelisation. Er hat diesen jungen Studenten das Evangelium gebracht, sodass sie ihm den Titel auf Englisch Gospel Doctor verpassten, also der Evangeliumsdoktor. Das heißt, die Armen hörten das Evangelium und die jungen Studenten aus der Oberschicht hörten das Evangelium. Und das Evangelium, das ging in alle Gesellschaftsschichten. Es ging bis in den Königshof. Wycliffe hatte seine Freunde am Königshof, er hatte seine Freunde in allen Schichten der Gesellschaft. Aber die Kirche ließ nicht locker. Sie musste diesen Mann aus dem Weg schaffen. Und so haben sie es irgendwann sogar geschafft, den König auf ihre Seite zu ziehen. Und der König unterstützte diesen Erlass, der Wycliffe den Flammen übergeben sollte. Aber England hatte damals schon etwas sehr Fortschrittliches, nämlich ein Parlament. Und Wycliffe wandte sich mit seinem Anliegen an das Parlament. Nachdem er vom König verurteilt wurde, wandte er sich an das Parlament und hielt dort eine Rede, erklärte den Menschen, klärte die Parlamentarier auf über die Missstände, die es dort gab, erklärte ihnen die Botschaft der Bibel. Und was dort geschah, war so unglaublich, weil das Parlament stellte sich auf seine Seite gegen den König. Und dieser Erlass musste aufgehoben werden. Das war wirklich eine besondere Zeit. Wycliffe wurde in den Jahren danach sehr krank. Diese ständigen Angriffe, die gingen an ihm nicht spurlos vorüber. Und als er ungefähr noch nicht einmal 60 Jahre alt war, war er so krank, dass er, so sagten alle, die ihn sahen, im Sterben lag. Und die Mönche, die kamen zu ihm und wollten ihn auf dem Totenbett, auf dem Sterbebett, noch überreden, Buße zu tun. Und er hörte sich an, was diese Männer zu sagen hatten. Und ich lese jetzt mal ein paar Worte aus diesem Buch. Übrigens, dieses Buch, Vom Schatten zum Licht, ist das Begleitbuch zu diesem Seminar. Jeder Gast darf sich nachher am Ausgang ein Exemplar kostenlos mitnehmen. Da können Sie auch die ganze Geschichte noch einmal sehr viel ausführlicher, als wir das heute Abend machen können, nachlesen. Aber ich lese mal einige Worte aus diesem kostbaren Buch vor. Der Reformator hörte schweigend zu. Dann bat er seinen Diener, ihn im Bett aufzurichten. Während er seinen Blick unablässig auf jene richtete, die ihn umringten und auf seinen Widerruf warteten. Mit der festen, starken Stimme, die sie schon so oft hatte erzittern lassen, sagte er zu ihnen: Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Gräuel der Mönche erzählen. Die Mönche waren davon so erschüttert, dass sie die Flucht ergriffen. Und genau so ist es auch geschehen. Wycliffe wurde wieder gesund. Und er hat sich überlegt, was kann ich tun? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Er wusste, sein Leben geht seinem Ende entgegen. Was soll ich tun, um den Menschen die größtmögliche Hilfe zu geben? Und er sagte sich, und das ist ein Gedanke, den ihm Gott gab, ich bin sicher. Er sagte sich, ich werde dieses Buch, die Heilige Schrift, in die englische Sprache übersetzen. Gesagt, getan. Er war zwar körperlich sehr schwach, aber sein Geist war noch ganz klar. Und er hat seine ganze Energie in dieses Projekt fließen lassen, die Heilige Schrift zu übersetzen. Und sobald er Teile übersetzt hatte, wurden sie kopiert und verbreitet im ganzen Land. Und nach einigen Jahren hatte er die Heilige Schrift fertig übersetzt und hatte mit seinem Volk ein Erbe hinterlassen, kostbarer als alles andere. Und er hat damit sein Land, allein durch dieses Projekt, das er die Bibel übersetzt hat, hat er sein Land nachhaltiger verändert als irgendeine politische Reform, irgendein Krieg, irgendetwas es geschafft hätte. Er kannte den Wert der Bibel. Denn als er dort las, in seiner lateinischen Bibel anfangs noch, fand er dort Worte wie diese, die wir Gott sei Dank in Deutsch lesen können. 2. Timotheus Kapitel 3, 14 bis 17. Hier schreibt Paulus an Timotheus. Er sagt, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Das heißt, welche Aufgabe hatte die Heilige Schrift nach diesen Worten? Er sagte, dieses Buch, diese Heilige Schrift, die möchte dich unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Er wusste, die Bibel ist eine Quelle. Sie ist ein Wegweiser zu Jesus Christus hin. Und dann sagt er, denn alle Schrift von Gott eingegeben, es nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Und er sagte sich, wenn das wirklich stimmt, wenn die Bibel wirklich von Gott gegeben ist, um den Menschen den Weg zur Erlösung zu zeigen, wenn sie wirklich, wie es hier steht, nütze es zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dann müssen die Menschen das Wort Gottes in ihre Hände bekommen. Und das ist das, was ihn motiviert hat. Aber er kam immer wieder in Konflikt mit Menschen, die sagten aber, die Überlieferung der Väter, die Tradition der Kirche, ist das denn gar nichts wert? Und es ist interessant, dass Jesus mit der gleichen Frage konfrontiert wurde. Jesus, als er auf diese Welt kam, musste sich auseinandersetzen mit menschlichen Traditionen. Mit dem, was Rabbi so und so und Rabbi so und so gesagt hat, die Ältesten eben. Und Jesus fand da so einiges, was die Ältesten sagten, was der Schrift widersprach. Jetzt, Traditionen sind normal. Es ist ganz normal, wir als Menschen, wir sind Gewohnheitstiere. Das heißt, es ist gut, dass wir bestimmte Traditionen haben. Es ist auch gut, dass bestimmte Dinge uns auch weitergegeben werden von unseren Eltern. Das ist normal, das ist gut so, von Gott gewollt. Das Problem tritt nur dann auf, wenn eine Lehre eines Menschen oder einer Institution oder einer Kirche der Bibel widerspricht. Und ich merke, hier habe ich zwei Aussagen, die kriege ich nicht zusammen. Die eine Aussage sagt, du musst dir deine Erlösung kaufen. Und je mehr, du kannst sogar für die Toten einen Ablassbrief kaufen. Ja, sobald die Münze in den Beutel fällt, springt die Seele aus dem Fegefeuer. So wurde argumentiert damals. Und auf der anderen Seite lasen die Menschen die Botschaft der Bibel, etwas völlig anderes. Und sie merken, diese zwei Aussagen sind wie Feuer und Wasser. Die kann man nicht harmonisieren. Die kriegt man nicht zusammen. Die sind wie schwarz und weiß, wie Feuer und Wasser. Und Jesus hat uns für so eine Situation einen ganz klaren Rat gegeben. Wenn eine menschliche Tradition dem Wort Gottes widerspricht, dann gibt uns Jesus einen ganz, ganz klaren Rat. Schauen wir uns das an, was er den Menschen damals sagt. Er sagt, warum? Also Jesus wurde angeklagt, weil seine Jünger sich nicht die Hände gewaschen haben. Jetzt müssen wir verstehen, dass Jesus nicht gegen Hygiene war, also gutes Händewaschen vor dem Essen hat seinen Platz. Nur, das Händewaschen, was damals gemeint war, war so ein rituelles Händewaschen. Sobald man ein paar Tropfen zwischen seinen Händen verschmiert hat, dann hat man den Ritus erfüllt und seine Hände waren gewaschen. Auch wenn man den Dreck damit nur verschmiert hat, aber man hat die Regel erfüllt. Und Jesus hat darauf keinen gesteigerten Wert gelegt, seine Jünger ebenso nicht und haben das eben nicht gemacht. Und die Pharisäer lagen auf der Lauer und versuchten, Jesus irgendwo zu fangen. Und sie sagten, Jesus, deine Jünger waschen die Hände nicht. Warum übertreten deine Jünger, so lesen wir in Matthäus 15, ab Vers 2, warum übertreten deine Jünger die Satzungen der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Und jetzt schauen sie sich einmal die Antwort an, die jetzt kommt. Er antwortete und sprach zu ihnen, warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Satzungen willen? Und ein paar Verse weiter heißt es, vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Also Jesus hat hier eine ganz klare Meinung. Und ich glaube, wir reden hier nicht nur über das Mittelalter, weil auch heute haben wir so viele Meinungen in dieser Welt von einzelnen Menschen, von Institutionen, von der Politik, von der Kirche, die dem Wort Gottes widersprechen. Und wir stehen heute in genau der gleichen Situation in dieser Frage. Wir müssen uns unterscheiden, Menschenwort oder Gotteswort. Und Jesus gibt uns das ganz klar mit, wann immer eine Lehre, irgendeine Aussage dem Wort Gottes widerspricht, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist das, was, was einen John Wycliffe wirklich ausgezeichnet hat. John Wycliffe hat grundlegende Dinge ans Licht gebracht. Für ihn war so wichtig, und das sind so die Grundpfeiler der Reformation, die finden wir bei einem Jan Hus. Morgen sprechen wir über Jan Hus. Die finden wir bei einem Jan Hus genauso wie bei Wycliffe. Und ein Jahrhundert später bei Martin Luther. Bei jedem Reformator finden wir diese grundlegenden Aussagen. Die erste Aussage ist, das Wort Gottes ist der letzte Maßstab für Wahrheit. Das Wort Gottes muss in die Hand der Menschen, weil Gott möchte, dass jeder Gläubige mündig selbst liest, was das Wort sagt. Und ich möchte Sie ermutigen, dass Sie ein Christ sind, der selber studiert, was Gott sagt. Es ist schön, wenn Sie Menschen haben, die Ihnen den einen oder anderen guten geistlichen Rat geben können. Aber Sie müssen sich bewusst machen, Menschen sind sehr fehlerhaft. Menschen können Ihnen einen falschen Rat geben. Gott gibt Ihnen in seinem Wort niemals einen falschen Rat. Sie dürfen einen direkten Draht zu Gott haben. Wie? Durch sein Wort. Das war dieser erste zentrale Glaubenspunkt, den John Wycliffe an den Tag gebracht hat und den er eindrucksvoll umgesetzt hat. Der zweite Glaubenspunkt war, die Gnade Gottes ist nicht käuflich. Die Gnade Gottes hängt nicht an irgendeiner menschlichen Institution, auch nicht an der Kirche, sondern die Gnade Gottes ist für jeden Menschen direkt verfügbar. Wenn wir diese zwei Punkte verstanden haben, dann haben wir die zentralen Glaubensaussagen der Reformation verstanden. Dann wissen wir, warum die Reformatoren den Mut hatten. Weil, wie wir aus der Geschichte sehen, aber auch, wenn wir darüber nachdenken, unmittelbar nachvollziehen können, diese zwei Punkte verändern das Leben grundlegend. Wenn ich glaube, die Bibel ist Gottes Wort, Gottes unfehlbares Wort, das uns Antworten gibt, das uns zeigt, wie wir erlöst werden können, das nütze ist zur Lehre, zur Ermahnung, zur Erziehung, wie wir gerade gelesen haben, dass Gott durch dieses Wort spricht, und zwar zu mir, nicht durch eine zwischengeschaltete Institution, dann nehme ich mir dieses Wort und dann lese ich selber und dann werde ich ein mündiger Christ, der direkt aus der Quelle des Lebens schöpft und nicht aus zweiter, dritter, vierter, fünfter Hand künstlich ernährt werden muss. Ich kann mich selber ernähren bei Gott. Und ich möchte Ihnen sagen, wenn Sie sich das zur Gewohnheit machen, jeden Tag Gottes Wort zu lesen, jeden Tag zu studieren, dann werden Sie dadurch verändert werden. Dann werden Sie noch klarer sehen, was Gott mit Ihrem Leben vorhat. Sie werden noch klarer sehen, wie Sie gerettet werden können. Sie werden noch klarer sehen, in welcher Zeit wir leben, denn die Bibel beschreibt unsere Zeit sehr eindrucksvoll. Die Bibel gibt uns so viele Antworten und die gute Nachricht ist, Gott möchte Ihnen diese Antworten ofenfrisch aus erster Hand geben. Und Gott braucht keine zwischengelagerten Institutionen, die seine Botschaft filtern. Direkt. Und das Zweite ist, wenn ich für mich persönlich verstanden habe, ich werde gerettet, allein durch die Gnade Gottes und allein durch meinen Glauben an Jesus Christus, dann weiß ich, ich muss mich nicht mehr verlassen auf irgendwelche menschlichen Werkzeuge. Ich muss auch kein Geld mehr ausgeben, weil ich weiß, der Preis ist bezahlt. Der Preis ist bezahlt. Wenn Sie aus dem heutigen Abend das mitnehmen, Gottes Wort ist die Grundlage und der Weg zu Jesus Christus ist frei für jeden einzelnen Menschen individuell, direkt, dann haben Sie das Wichtigste von heute Abend verstanden. Und dann haben Sie auch viel besser verstanden, warum Männer wie John Wycliffe, Jan Hus, Martin Luther, über die wir morgen noch sprechen werden, den Mut hatten aufzustehen. Weil sie, das waren Menschen, die haben ihre Mitmenschen geliebt. Die haben gesehen, wie sie gelitten haben unter den Zuständen, in denen sie groß geworden sind. Wie sie gelitten haben unter dieser geistlichen Finsternis, unter diesem geistlichen Analphabetentum. Und sie haben diese Menschen so sehr geliebt, dass sie ihnen Gottes Licht in die Hand geben wollten. Und Gottes Licht, Gottes Wort hat das Leben dieser Menschen verändert. Ich möchte mit einem Satz aufhören, den wir hier auch in diesem kostbaren Buch finden. Da heißt es, über den Wert des Bibellesens. Wer die großen Wahrheiten der biblischen Offenbarung erforscht, erfrischt und belebt all seine Fähigkeiten. Er erweitert und schärft seinen Verstand und entwickelt sein Urteilsvermögen. Das Studium der Heiligen Schrift veredelt wie kein anderes jeden Gedanken, jedes Gefühl und jede Sehnsucht. Es festigt den Willen, verleiht Geduld und Mut und stärkt den Geist, läutert den Charakter und heiligt den ganzen Menschen. Ein Plädoyer für Bibelstudium. Und ich möchte Ihnen das heute mitgeben. Studieren Sie dieses Buch. Machen Sie dieses Buch zur Grundlage Ihres Glaubens. Was dort drin steht, glauben Sie es, vertrauen Sie Gottes Aussagen, Gott enttäuscht seine Gläubigen nicht. Und ich habe eine ganz konkrete Herausforderung. Ich möchte Sie ermutigen, jeden Tag Zeit mit dem Wort Gottes zu verbringen. Jeden Tag. Und ich möchte Sie ermutigen, die Bibel systematisch durchzulesen. Ich habe heute Abend einen Bibelleseplan vorbereitet. Den finden Sie draußen am Büchertisch. Dieser Bibelleseplan heißt ganz einfach, in einem Jahr durchs Neue Testament. Ist sehr überschaubar. Ja, weil wenn ich jeden Tag 10, 15 Minuten investiere, dann schaffe ich es, so einen Bibelabschnitt für jeden einzelnen Tag bestimmt zweimal durchzulesen, um ihn wirklich gut zu verstehen. Und wenn Sie das ein Jahr lang tun, dann haben Sie das Neue Testament verstanden. Dann können Sie weitermachen mit dem Alten Testament. Aber ich möchte Sie ermutigen, dass Sie diese Botschaft mitnehmen. Das Wort Gottes ist so teuer, es ist so kostbar. Wir haben heute problemlos 5, 10 Bibeln zu Hause. Ja, unsere Regale füllen sich mit Bibeln. Aber wenn ich darüber nachdenke, was Menschen vor uns für dieses Buch bezahlt haben, welche Opfer sie gebracht haben, oft mit ihrem Blut bezahlt, dann merke ich, dieses Buch ist so kostbar. Ich kann so eine Bibel für 10 oder 20 Euro kaufen, aber in Wirklichkeit kann man an dieses Buch kein Preisschild hängen. Ich möchte Sie ermutigen, dass Sie diesen Geist der Reformation, dieses klare Bekenntnis zur Heiligen Schrift mitnehmen. Und dann werden Sie verändern, dann werden Sie erleben, dass die Bibel Sie verändert. Denn was hier steht, das ist wirklich wahr. Das haben Menschen, die sich mit Gottes Wort beschäftigen, immer wieder erlebt. Gottes Wort verändert mich. Es verändert meinen Charakter, mein Wesen. Es verändert aber auch meine intellektuellen Fähigkeiten. Es ändert mich rundum. Und das Wort Gottes gibt mir eine direkte Verbindung mit unserem Gott, der uns erlösen möchte, der unser Leben führen möchte. Morgen möchte ich mit Ihnen ungefähr 100 Jahre weiter in die Zukunft gehen. John Wycliffe lebt im 13. Jahrhundert, wir gehen morgen ins 14. Jahrhundert. Wir schauen uns das Leben von Jan Hus an. Jan Hus, der von Prag aus gewirkt hat, in Konstanz, gar nicht weit weg von uns, auf dem Konzil von Konstanz, 1415, umgebracht wurde. Aber dieser Mann hat eine faszinierende, bewegende Geschichte. Und darum möchte ich Sie einladen, morgen wiederzukommen. Wir werden morgen sprechen über Jan Hus und im zweiten Thema über Martin Luther. Sie haben alle die gleiche Botschaft gehabt, aber sie waren in verschiedenen Situationen und wir können so viel von ihnen lernen. Ich würde gern, bevor wir heute diesen Abend abschließen, würde ich gern mit dem Gott, der diese Menschen damals getrieben hat, reden. Denn dieser Gott ist heute noch lebendig, er möchte heute in unser Leben eingreifen, er möchte uns führen und er freut sich, wenn wir im Gebet uns an ihn wenden. Darf ich Sie einladen, dass wir zu diesem Gebet aufstehen? Herr Jesus, du hast versprochen, dass die Botschaft deines Evangeliums nie ganz verloren gehen wird. Du hast versprochen, dass in der Zeit der Wiederkunft dieses ewige Evangelium in einer Klarheit und Schönheit verkündigt werden wird. Und wir danken dir, Herr, dass wir in dieser Zeit leben, in der wir wirklich Zugang haben zu deinem Wort und wir dein Wort lesen dürfen. Herr, hilf uns zu verstehen, wie kostbar dein Wort ist. Hilf uns, dass wir nicht Menschen sind, die ihren Glauben auf die Worte anderer bauen, sondern hilf uns, dass wir uns aus erster Hand von dir ernähren lassen durch dein Wort. Wir möchten dir auch danken, dass unsere Erlösung nichts ist, für das wir bezahlen müssten, denn es gab nur einen Preis, der dafür bezahlt werden konnte und den hast du bezahlt mit deinem Blut. Und danke, dass du uns diese Erlösung was ein Geschenk anbietest. Herr, das möchten wir verstehen. Wir möchten das wirklich in der Tiefe verstehen. Und wir möchten dieses Geschenk annehmen. Danke für dein Wort. Danke für deine Erlösung. Und wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, diese Gedanken mitzunehmen. Schreib sie uns tief in unser Herz und hilf uns, dass wir Christen sind, die jeden Tag Zeit mit deinem Wort verbringen. Danke, Herr, dafür, dass du uns da helfen möchtest. Im Namen Jesu. Amen.